my homeland, Baden-Württemberg. We are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest.
Willkommen zu Fokus Südwest, dem Nachrichten- und Infomagazin freier Radios aus dem Südwesten, mit der Ausgabe vom Freitag, den 28. März.
Am Mikrofon begrüßen euch Fabian und Johanna mit folgenden Themen.
Abschiebung aus Konstanz und die Bedingungen von Abgeschobenen in Mazedonien.
Freiburg bekommt einen kommunalen Ordnungsdienst.
Das neue Landeshochschulgesetz in Baden-Württemberg beendet die Gebührenfreiheit.
Doch zunächst die Fokus Südwest-Nachrichten.
Tübinger grüner Oberbürgermeister Palmer für schnelle Abschiebung. Auf seiner Facebook-Seite erklärte der grüne Oberbürgermeister von Tübingen, Boris Palmer, dass Diskussionsbedarf beim Thema Asyl bestehe. Zitat Palmer: Erstmals seit der Änderung des Grundrechts auf Asyl ist Deutschland unter den westlichen Ländern wieder das Land, das die größte Zahl von Asylbewerbern aufnimmt. Das Problem: Die übergroße Mehrzahl kommt nicht aus Syrien oder Sudan, sondern aus Ländern, in denen höchstens selten Gründe für politische Flucht bestehen. Ich glaube, so Palmer, wir werden darüber reden müssen, wie wir mehr wirklich verfolgten Menschen Asyl ermöglichen und daher diejenigen, die kein Asyl erhalten können, schneller wieder in ihre Heimatländer schicken. Und Palmer weiter: Die stark steigenden Zahlen zwingen uns da zum Nachdenken. Und ich finde es nicht angemessen, das alles gleich mit Sarrazin, Rassismus, Nazis und so weiter abzutun.
Und mal wieder eine Bürgerinitiative gegen ein Flüchtlingswohnheim. In Stuttgart-Feuerbach hat sich Anfang des Monats eine Interessengemeinschaft gegen ein geplantes Flüchtlingswohnheim mit 78 Plätzen gebildet. Über 80 Unterschriften hätten sie gesammelt, so die Interessensgemeinschaft. Auch ein Anwalt wurde eingeschaltet. Der Gemeinderat blieb am Donnerstag aber bei seinen Plänen.
Innenministerium gibt keine Infos zum Trojaner-Einsatz in Baden-Württemberg raus. In einer kürzlich veröffentlichten Antwort des verschwiegenen baden-württembergischen Innenministeriums um Reinhold Gall, SPD, heißt es als Antwort auf eine kleine Anfrage des FDP-Landtagsabgeordneten Ulrich Goll: Einzelheiten zu den technischen Fähigkeiten der baden-württembergischen Ermittlungsbehörden und des Landesamts für Verfassungsschutz können in diesem Zusammenhang nicht öffentlich dargestellt werden, da aus ihrem Bekanntwerden sowohl staatliche als auch nichtstaatliche Akteure Rückschlüsse auf Möglichkeiten und Grenzen verdeckter Informationsgewinnung der Behörden des Landes ziehen könnten. Im Ergebnis würde dadurch die Funktionsfähigkeit der Sicherheitsbehörden und mithin die Sicherheit des Landes beeinträchtigt.
Streiks im öffentlichen Dienst. In Baden-Württemberg haben in dieser Woche in zahlreichen Städten mehrere 10.000 Menschen im öffentlichen Dienst gestreikt. Verdi fordert eine pauschale Lohnerhöhung von 100 Euro im Monat plus 3,5% mehr Lohn. Zusätzlich sollen Auszubildende eine Anschlussbeschäftigung garantiert bekommen und für alle Beschäftigten ein einheitlicher Urlaubsanspruch von 30 Tagen gelten. Bestreikt wurden unter anderem Kindertagesstätten, Krankenhäuser, die Müllabfuhr, Bürgerämter und der öffentliche Nahverkehr. Die stellvertretende Verdi-Landesbezirksleiterin forderte in Freiburg von Arbeitgebervertretern, dem grünen Oberbürgermeister Salomon: Wir erwarten von Ihnen, Dr. Salomon, dass Sie die Lage der baden-württembergischen kommunalen Beschäftigten in die Verhandlungen einbringen. Wer trotz guter Qualifikation seine Familie von seinem Gehalt nicht mehr ernähren kann, braucht eine spürbare Entgeltsteigerung. Die nächsten Verhandlungen zwischen Gewerkschaft und Arbeitgeberseite finden am 31. März statt.
Soweit einige Nachrichten aus dem Südwesten.
Thank you.
In Konstanz sind zahlreiche Flüchtlinge akut von Abschiebung bedroht. RDL unterhielt sich mit dem Journalisten Jürgen Weber über Abschiebungen aus Konstanz und darüber, was Flüchtlinge erwartet, wenn sie aus dem reichen Baden-Württemberg nach Mazedonien abgeschoben wurden. Zunächst baten wir Jürgen Weber darum, noch einmal die Details der Abschiebung eines jungen Roma-Paares in der Nacht von Sonntag auf Montag, den 3. Februar, zu schildern.
Also die Polizei kam nachts um 3. Das Paar hat schlafen in ihrem Zimmer. Also sie hatten ein Zimmer im Flüchtlingslager in der Steinstraße in Konstanz. Es war so, dass es bis jetzt noch nicht geklärt ist, wie sich die Polizei Zutritt zu dem Zimmer verschafft hat, da sie offensichtlich mit dem Schlüssel in das Zimmer gekommen sind und das Paar geweckt haben, ihnen 10 Minuten Zeit zum Packen gaben der persönlichen Habe und dann wurden sie von der Polizei abtransportiert, wie sie sagen, in ein Dorf bei Stuttgart, wo sie am nächsten Tag vom Flughafen nach Belgrad abgeschoben worden und von dort von der serbischen Polizei zur mazedonischen Grenze gefahren worden und dort auf die Polizeiwache kam.
Eine Sache ist ja auf jeden Fall etwas merkwürdig in dem Fall. Das Paar war der Meinung, noch sich in einem laufenden Asylverfahren zu befinden und war daher in keiner Weise auf die Abschiebung vorbereitet. Hast du da Informationen sammeln können zum Stand des Asylverfahrens? Was weiß man darüber?
Ja, ich bin ja glücklicherweise telefonisch immer wieder mit Ihnen verbunden. Also das ist ja einer der wenigen Fälle, wo man das dann auch nachvollziehen kann, was eigentlich mit den Leuten dann so passiert. Sie sind tatsächlich der Auffassung, dass Sie im Asylverfahren waren. Ich habe jetzt leider noch keine Akteneinsicht bekommen. Ich kann es nicht beurteilen. Sie waren aber der Auffassung, dass es eine Anhörung geben müsste, zu der sie dann auch einen Anwalt einschalten wollten. Mhm. Und von daher waren sie sehr überrascht. Also sie haben überhaupt gar nicht mit der Abschiebung gerechnet.
Du hast schon eingangs gesagt, es gibt Unklarheiten darüber, wie die Polizei überhaupt in das Flüchtlingswohnheim hineinkam, genauer gesagt in die Wohnung des Paares. Die Haupttüren der Gebäude sind ja oftmals offen in solchen Wohnheimen. Steht da dann Aussage gegen Aussage, Flüchtlinge versus Behörden?
Ja, das ist so ein Streitpunkt in Konstanz, gerade weil es nicht zum ersten Mal der Fall ist, dass bei Abschiebungen die Flüchtlinge sagen, dass in ihre persönlichen Zimmer die Polizei sich mit Schlüsselzutritt verschafft. Es gibt auch eine Aussage von einer Abschiebung eines algerischen Flüchtlings im Januar, wo Heimbewohner die Heimleitung gesehen haben wollen vor Ort. Also Flüchtlinge haben beobachtet, wie die Heimleitung nachts da war und Schlüssel an die Polizei übergeben wurde. Das wird aus dem Landratsamt aber vehement bestritten. Also hier steht tatsächlich Aussage gegen Aussage. Für uns ist es halt nicht akzeptabel, dass eine Behörde, also in dem Fall das Landratsamt, was eigentlich für die Unterbringung und auch die Sozialbetreuung der Flüchtlinge zuständig ist, hier Amtshilfe leisten würde für die Abschiebebehörden. Das fänden wir dann doch sehr arg verfehlt und auch für das Vertrauensverhältnis zwischen den Flüchtlingen, die ja eh in einer sehr prekären, emotionalen, traumatisierten Situationen sind, dann dort von den Leuten, wo sie vor Ort eigentlich versorgt werden sollten, dann immer auch Angst haben müssen, dass da mit den Abschiebebehörden gemeinsame Sachen gemacht wird.
Hast du nach dem, was du jetzt bisher so mitbekommen hast, den Eindruck, dass hier dann die Stimmen der Flüchtlinge auch ernst genommen werden, die eben wiederholt erzählen, dass die Heimleitung womöglich zusammengearbeitet hat mit der Polizei, oder wird das abgetan?
Ja, das ist bedauerlich. Also von den Behörden sowieso habe ich den Eindruck, dass hier den Flüchtlingen keinerlei Glauben geschenkt wird. Aber auch, das geht so weit, dass auch es gibt in Konstanz einen arbeitskreisrunden Tisch, wo auch Flüchtlingshilfsorganisationen, NGOs und so weiter beteiligt sind. Und auch dort gibt es Signale, sicherlich nicht von allen, aber von einigen, dass hier dem Landratsamt eher Glauben geschenkt wird wie den Flüchtlingen.
Das abgeschobene Paar hatte sehr wenig Zeit zum Packen. Ihre Sachen konnten sie dadurch nicht mitnehmen, schreibst du.
Ja, Das ist auch ein Problem, was mehrfach jetzt schon aufgetreten ist. Wir hatten eine andere Abschiebung nach Mazedonien, wo es der Ehemann der Frau in einem anderen Landkreis in einem Flüchtlingslager untergebracht ist und eine Besuchserlaubnis zu seiner Frau bekam und in dieser Nacht der Besuchserlaubnis beide abgeschoben wurden. Und es überhaupt nicht möglich war, für ihn seine persönliche Habe mitzunehmen. Und auch da stellt sich für uns eigentlich die Frage, was passiert eigentlich mit den persönlichen Dingen der Flüchtlinge, wenn sie in solchen Nacht- und Nebelaktionen abgeschoben werden.
Also das sind Menschenrechte, die jetzt in Frage stehen hierzulande. Du hast aber schon gesagt, du hast auch telefonischen Kontakt mit dem abgeschobenen Paar, jetzt wo sie in Mazedonien sind. Mazedonien soll nach dem Willen der Bundesregierung ja demnächst zu einem sogenannten sicheren Herkunftsstaat erklärt werden. Was hörst du so von dem Paar jetzt, das früher in Konstanz gelebt hat? Sind sie in Mazedonien können sie da sicher leben?
Ja, da gibt es eine Reihe Aspekte, die sehr bemerkenswert sind. Also zum einen, als sie dann an der mazedonischen Grenze waren, wurden sie 3 Stunden von der mazedonischen Polizei verhört. Es wurde ihnen eröffnet, dass sie ein 3-jähriges Ausreiseverbot aus Mazedonien hätten. Es sind ihnen auch ihre Pässe nicht ausgehändigt worden, was jetzt ein größeres Problem für sie darstellt. Sie glauben, dass die Pässe noch in Deutschland bei den Behörden liegen, weil sie sie dort abgeben mussten im Asylverfahren. Ich hatte jetzt aber schon über andere Menschenrechtsorganisationen auch schon gehört, dass die mazedonischen Behörden dann durchaus im Besitz dieser Pässe sind, sie aber einfach nicht mehr rausgeben. Das verstößt genauso gegen die Menschenrechte. Dieses junge Paar lebt jetzt praktisch in der Illegalität in Mazedonien, weil sie sich in keiner Weise ausweisen können. Man kann sich vorstellen, was das für die Wohnungssuche oder die Arbeitssuche bedeutet. Die mazedonischen Behörden haben sie darüber aufgeklärt, dass die Krankenkasse sie aus dem Register gestrichen hat. Sie sind also auch nicht krankenversichert. Und ein weiterer Aspekt ist der, dass sie jetzt ein Verfahren hatten und auch schon verurteilt sind, zumindest der Mann, auf Grundlage von dem, dass sie in Deutschland ein Asylverfahren gestellt haben, hätten sie den mazedonischen Staat im Ausland verunglimpft. Also so muss man diesen Paragraphen oder diesen Vorwurf übersetzen. Und der Rom hat für dieses Vergehen, dass er sozusagen durch die Nennung der Fluchtgründe aus Mazedonien den mazedonischen Staat nach deren Lesart verunglimpft hat, schon eine Strafe gerichtlich erhalten von 1.500 Euro, die er nach eigenen Angaben in keiner Weise bezahlen kann und er jetzt die Befürchtung hat, dass ein Haftbefehl ausgestellt wird und er für dieses Stellen eines Asylantrages in Deutschland, so muss man es wohl sehen, nun in Mazedonien ins Gefängnis muss.
Ja, Menschenrechtsorganisationen wie zum Beispiel Chachipe prangern das ja schon seit längerem an, dass Staaten wie Mazedonien oder auch Serbien auf Druck der EU nicht so viele Menschen als Asylbewerber ausreisen zu lassen, genau solche Mittel dann anwenden. Das bestätigt sich jetzt voll an diesem konkreten Beispiel, das du nennst. Vielleicht zum Abschluss noch eine Frage nach den Reaktionen. Du hast einen Artikel zu den Umständen dieser Abschiebung schon am 16. März veröffentlicht. Hast du seither Reaktionen erhalten aus der lokalen Politik oder Verwaltung?
Also von Behördenseite nicht. Da gibt es keine Reaktionen. Von Unterstützerseite her zeigt sich da schon eine Reaktion. Und auch das Aktionsbündnis Abschiebestopp hat jetzt auch ganz aktuell eine Kampagne gestartet. Alle Kinder bleiben hier, keine Abschiebung von Roma aus Konstanz. Ganz einfach deswegen, weil sehr viele auch der Familien, die jetzt hier untergebracht sind, natürlich jetzt eine Abschiebung droht. Und wir versuchen über diese Kampagne den Menschen Namen und Gesichter jetzt zu geben in der Öffentlichkeit und eine öffentliche Diskussion auch tatsächlich nicht über irgendwelche statistischen Zuwanderungs- und Abschiebezahlen zu schaffen, sondern real über die Menschen, weil die Kinder zum Teil auch hier schon über Jahre in die Schule gehen oder in die Musikschule gehen, dort im Jugendorchester spielen und so weiter, dass diese Abschiebungen nicht mehr anonym passieren bzw. auch schon im Vorfeld verhindert werden können.
Mit 26-22 Stimmen beschloss der Freiburger Gemeinderat am Dienstag mit den Stimmen der CDU, der SPD, der Freien Wähler und der FDP die Einführung eines kommunalen Ordnungsdienstes mit 25 bis 30 Stellen, das entspricht 18 Vollzeitstellen. Die Kosten hierfür werden ca. 1 Million Euro jährlich betragen. Das sind mehr Kosten, als die gesamte Schulsozialarbeit Freiburgs verursacht. Vor der Gemeinderatssitzung hatten verschiedene Gruppen, hauptsächlich die Parteijugendgruppen, zum Protest aufgerufen. Etwa 250 Menschen beteiligten sich an der Demonstration, die RDL begleitete.
Die Demonstration begann auf dem Augustinerplatz, wo allein 10 Ordnungskräfte eingesetzt werden sollen, wie eine Vertreterin der Jusos kritisierte.
Die Jugend in Freiburg ist kein Problem. Wir sind Teil der Innenstadt und zwar ein ganz wichtiger. Ich will weiterhin mein Bier am Samstag auf dem August genießen können, ohne mich von 10 Sheriffs unter Generalverdacht gestellt zu fühlen. Ich will weiterhin hier an den noch fast einzig verbliebenen unkommerziellen Freiraum in Freiburg für junge Menschen meine Freizeit genießen dürfen. Ich will nicht, dass der August seine Attraktivität verliert und wir zukünftig von 10 uniformierten, unbewaffneten Hilfspolizisten in Empfang genommen werden. Ich hoffe, dass der KOD heute im Gemeinderat abgelehnt wird.
Die Rhetorik von Sheriffs und Bewaffnung zielte auf die Tatsache ab, dass die Ordnungskräfte nicht allein mit Polizeibefugnissen, sondern auch mit Pfefferspray ausgerüstet werden sollen.
Das Ganze ist natürlich auch ein gewisses Neusprech wie 1984. Denn bei den Befugnissen, die wir dem kommunalen Ordnungsdienst übertragen, heißt das kein Ordnungsdienst mehr, der mal friedlich durch die Gegend schaut und sagt, hier, hört auf zu trinken oder seid doch mal ein bisschen leiser, sondern das ist eine Stadtpolizei. Genau das alles darf, was auch die richtige Polizei darf. Das heißt, wir schaffen hier quasi den Einstieg in eine zusätzliche Polizei in Freiburg.
So der Stadtrat Sebastian Müller für die Fraktion Junges Freiburg, die Grünen. Kilian Fleig, der die Demonstration angemeldet hatte, äußerte sich bezüglich der geplanten Ausstattung mit Pfefferspray.
Im Gespräch mit Bürgermeister Neideck und dem Chef dieser Sicherheitszimmer, der es ausgearbeitet hat, wurde mir also erklärt, Pfefferspray sei keine Waffe. Eine schöne Argumentation beruht nämlich darauf, dass sie sagen, naja, das Pfefferspray, das wird ja nur zur Selbstverteidigung eingesetzt, deswegen sei es keine Waffe.
Der SDS bezog hier auf meine Nachfrage deutlich Position.
Laut dem Konzept sollen diese Ordnungskräfte Pfefferspray bekommen zur eigenen Sicherheit. Wie schätzt ihr das ein?
Das ist natürlich, eigene Sicherheit ist natürlich falsch, weil Pfefferspray ist eine Angriffswaffe.
Der Freiburger Ortsverband der Satirepartei Die Partei kritisierte das Vorhaben der Bewaffnung mit einer guten Portion Humor. Die Gruppe sammelte Unterschriften für ihr eigenes, parodistisches Konzept des kommunalen Ordnungsdienstes.
Der kommunale Ordnungsdienst passt uns sehr gut ins Boot, weil die Partei steht natürlich für Stabilität und innere Sicherheit. Deshalb fordern wir auch, den kommunalen Ordnungsdienst zu bewaffnen. Wenn es nach uns gehen sollte, sieht der kommunale Ordnungsdienst aus wie eine Mischung von Robocop und Toto und Harry. Und natürlich fordern wir eine dauerhafte Stationierung eines Wasserwerfers auf dem Augustinerplatz sowie ein Lärm- und Spaßverbot in der gesamten Innenstadt und auch darüber hinaus.
Neben dem repressiven Charakter des geplanten Ordnungsdienstes wurden auch die Kosten des Vorhabens kritisiert. So etwa ein Sprecher der Grünen Jugend.
Der Gemeinderat wird über 1 Million Euro dafür ausgeben, um vermeintlich dieses Problem des Lärms in der Innenstadt zu lösen. Aber dieser KOD hat lediglich einen Placebo-Effekt für die Innenstadtanwohnerinnen, das weder den Bedürfnissen dieser Anwohnerinnen entgegenkommt, aber auch nicht für eine nachhaltige Finanzpolitik in dieser Stadt spricht. Dieses Geld fehlt uns dann jedes Jahr im Freiburger Haushalt. Für die Schulsanierung, für den Ausbau der Schulsozialarbeit, für das ATIC oder für andere Jugendzentren. Und es fehlt uns auch bei der Entschuldung dieser Stadt und auch für andere zukunftsträchtige Projekte. Und da müssen wir auch als alle zusammen als Jugendorganisation sagen, dass das keine offene Politik ist und dass das vor allem keine generationengerechte Politik ist.
Vom Augustinerplatz bewegten sich die Demonstrierenden zum Rathausplatz, um dort die abstimmenden Stadträtinnen zu empfangen und ihrem Unmut über den kommunalen Ordnungsdienst Ausdruck zu verleihen.
Ich finde, der kommunale Ordnungsdienst geht völlig in die falsche Richtung. Und gerade, dass so viele Parteien, die das Geld sparen, sich auf die Fahnen geschrieben haben, 1 Million Euro für den Schmarrn haben.
Ja, der kommunale Ordnungsdienst ist einfach Schwachsinn. Also erstmal, der Mist soll 1 Million Euro im Jahr kosten. Gleichzeitig setzt man für den Jugenddienst so 250.000 Euro um. Und man sagt halt, die Jugend sei einfach zu laut. De facto geht es eigentlich nur darum, dass man uns vertreiben soll, damit die Anwohner schön schlafen können. Wir leben verdammt noch mal in einer Großstadt.
Paradies, nur ohne Securities.
Das Landeshochschulgesetz in Baden-Württemberg steht vor einer Novellierung. Diese wird von Seiten der Landesstudierendenvertretung kritisiert. Auch Gebühren wird es wohl wieder mehr geben. Erik von Radio Dreiklang sprach mit Sophia von der Landesstudierendenvertretung. Wo sind denn nun Gebühren zu befürchten?
Also die Hochschulen sollen Gebühren erheben dürfen, zum Beispiel im Bereich der außerkurrikularen Veranstaltungen. Das bedeutet Veranstaltungen, die so nicht im Modulplan stehen. Außerdem sollen Gebühren auch im Auswahlverfahren und Delta-Prüfungen bzw. sonstigen Aufnahmeprüfungen möglich sein. Das heißt, es ist inzwischen eine Kann-Regelung. Das war zwischendurch auch als Muss-Regelung geplant, ist aber jetzt Gott sei Dank vom Tisch. Und die einzige Muss-Regelung, die bleibt, ist im Fall der Gasthörerinnen und Gasthörern. Und bei allen Möglichkeiten, wo Gebührenrahmen möglich sind, da wurden die auch noch massiv erhöht, also teilweise um 100-200%.
Welche Konsequenzen seht ihr denn für die Studierenden, wenn die berufsqualifizierten Studienangebote an Hochschulen jetzt möglicherweise gebührenpflichtig sein werden an manchen Hochschulen?
Also berufsqualifizierende Studiengänge an sich sind ja super. Das Problem bezieht sich, glaube ich, auf die berufsbegleitenden Studiengänge. Und zwar findet die Landesstudierendenvertretung berufsbegleitendes Studium an sich eigentlich super, weil das eben den unterschiedlichen Lebensumständen der Studierenden ja entgegenkommt. Allerdings, die Gebühren sind in dem Fall einfach abzulehnen. Also wir lehnen generell Studiengebühren ab, weil wir Bildung als ein Menschenrecht ansehen.
Könnt ihr schon absehen, welche Kosten denn für den oder die einzelne Studierende genau entstehen werden? Gibt es da irgendeine Obergrenze von der Regierung?
Die gibt es nicht. Und das ist auch wahrscheinlich pro Studierenden einfach unterschiedlich. Das kommt einfach darauf an, zum Beispiel, ob die Hochschule die Kann-Regelung tatsächlich ausschöpft sozusagen. Also wenn da steht, dass die Hochschule für Aufnahmegespräche eine Gebühr verlangen kann, dann haben wir im Fall der Studiengebühren halt erlebt, dass die Hochschulen dies meistens machen. Und auch der Landesrechnungshof hat angekündigt, dass er danach schauen wird, dass die Hochschulen von diesem Recht Gebrauch machen. Die einzelnen Studierenden, das wird dann einfach unterschiedlich sein, zum Beispiel welche, die sich an den Musikhochschulen bewerben, wo es einfach üblich ist, dass man sich an 4 oder 5 Hochschulen bewirbt. Die werden dann für jedes Auswahlgespräch einzeln zahlen müssen und dazu kommen ja auch noch die Fahrtkosten. Das heißt, gerade diejenigen, die ein Studium neu anfangen, für die werden erhebliche Kosten entstehen.
Nach dem Konzept der unternehmerischen Hochschule von Schwarz-Gelb sollten die Universitäten als Unternehmen agieren und Bildung wurde als Ware verstanden. Die neue Landesregierung hat immer betont, das würde nicht ihr Verständnis von Hochschule sein. Inwieweit wurde sie diesem Versprechen, von der unternehmerischen Hochschule Abstand zu nehmen, überhaupt gerecht mit dem neuen Gesetz?
Also unserer Meinung nach ist das bisher nur dem Namen nach passiert. Also das Prinzip der unternehmerischen Hochschule wurde zwar in der Eingangsbemerkung zur Landeshochschulgesetz-Novellierung verpönt. Also die Landesregierung hat klargestellt, dass sie gerne weg von dem Bild der unternehmerischen Hochschule möchte. Aber wenn man sich eben anschaut, was konkret dann sich geändert hat, kann man davon eigentlich nicht sprechen. Also zum Beispiel der Hochschulrat, der eben momentan eine relativ starke Funktion innehat, dabei aber nicht demokratisch legitimiert ist und auch sehr intransparent arbeitet, dass der eben weiterhin bestehen kann.
Du hast gerade die Demokratisierung der Hochschule angesprochen. Jetzt hat Grün-Rot mit der verfassten Studierendenschaft die Studierendenvertretung der Studierenden auf Ebene der Universitäten wieder eingeführt. Dennoch gab es von eurer Seite Kritik. Wo genau liegt aus eurer Perspektive das Problem?
Das Problem liegt ganz deutlich da, dass im Moment, also in dem Entwurf, so wie er veröffentlicht werden wird, ist es einfach so, dass die Landesstudierendenvertretung nicht rechtsfähig ist. Das bedeutet, dass sie quasi sowas ist wie ein zahnloser Tiger. Also wir könnten in Zukunft, würden uns Sachen fehlen, wie dass wir keine Demonstrationen anmelden dürfen. Wir dürfen auch keine Geschäftsstelle einrichten, die uns einfach vom Organisatorischen her enorm viel Arbeit abnehmen würde. Im Moment arbeiten wir alle ehrenamtlich. Also wir sind 4 gleichberechtigte Sprecher und Sprecherinnen, arbeiten alle ohne dafür was zu kriegen, also beziehungsweise ohne Geld zu kriegen. Außerdem sind im Zuge der verfassten Studierendenschaft auf die einzelnen Studierendenschaften teilweise sehr hohe Kosten zugekommen. Es gibt Beiträge von über 20 Euro an den Hochschulen, die jeder Studierende bezahlen muss, weil eben so Grundangebote wie dieser Haushaltsbeauftragte, der eben festgelegt ist, der muss davon bezahlt werden, dann teilweise Personal, dann der Hochschulsport. Und es sind einfach alles Kosten, die theoretisch über eine Zentralisierung bei der Landesstudierendenvertretung angesiedelt werden könnten. Aber wenn die Landesstudierendenvertretung keine Rechtsfähigkeit hat, dann funktioniert eben all dies nicht. Und wir sehen halt auch nicht so wirklich ein, warum die Landesrektorenkonferenzen eine Rechtsfähigkeit bekommen, die unter anderem auch damit einhergeht, dass sie Unternehmen gründen können, ja, und die Landesstudierendenvertretung eben nicht. Und da finden wir auch, das kommt auch nicht so wirklich dem zugute, was die Landesregierung eigentlich versprochen hat, dass sie eben die Stimme der Studierenden stärken möchte. Und da gehört die Landesstudierendenvertretung ja selbstverständlich auch dazu.
Ja, gerade die Landesregierung hat ja immer versprochen, eine Politik des Zuhörens fahren zu wollen. Was sind denn eure Erfahrungen als Landesstudierendenvertretung hinsichtlich dieser versprochenen Haltung, gerade was jetzt dieses Verfahren zur Einführung dieses Gesetzes angeht?
Also wir hatten natürlich wie auch 80 andere Organisationen die Möglichkeit, eine schriftliche Stellungnahme einzureichen. Die haben wir natürlich genutzt. Allerdings gab es nie ein Gespräch zwischen der Ministerin und uns zu diesem Thema oder auch zwischen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern auf der Arbeitsebene. Deswegen fühlen wir uns nicht so richtig gehört. Wir verstehen unter gehört werden auch, dass uns jemand zuhört, dass uns jemand wahrnimmt, dass wir auch ein Feedback auf das bekommen, was wir eben abliefern. Und wir hatten zum Beispiel in der Vergangenheit immer ein jährlich praktiziertes Ministeriumsgespräch, das dann 2013 gerade eben nicht stattfand.
Jetzt sieht es ja eigentlich so aus, gerade wenn man das Gesetz anschaut und wenn man sich anhört, was du erzählt hast, dass es ja aus der Perspektive der Studierenden sehr mau ist, was dort jetzt passiert ist. Seht ihr denn gerade noch Möglichkeiten, aktiv zu werden?
Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn zum Beispiel, worüber auch schon öfter diskutiert wurde auf einer Landesastenkonferenz, wäre, dass wir nochmal eine Demonstration starten, so ähnlich wie am 25. September, als wir in Bezug auf die Musikhochschulen vor dem Landtag demonstriert haben und in dem Zuge eben auch ein Gespräch mit der Ministerin erwirkt haben. Dies wäre eine Möglichkeit, um nochmal die Aufmerksamkeit auf die Studierenden wirklich zu lenken, da im Moment einfach ganz offensichtlich der Fokus auf den Entscheidungstragenden ist, wie zum Beispiel den Rektoren und Rektorinnen. Ansonsten haben wir in der letzten Zeit einfach festgestellt, dass alle Briefe oder auch sonstigen Gesprächsanfragen von uns einfach nicht beantwortet wurden. Deswegen sind wir uns nicht ganz sicher, ob dieser Weg noch wirklich ein gangbarer ist.
Das war Sophia von der Landesstudierendenvertretung Baden-Württemberg. Und damit sind wir am Ende von Fokus Südwest. Das war die Ausgabe vom Freitag, den 28. März, produziert von Radio Dreieckland. Die GEMA-freie Musik der Sendung stammte von der Band Jazz Pospolita. Tschüss und auf Wiederhören.